Und die Übersetzung: Mein lieber Herr, jemand, der ganz aufrichtig darauf wartet, dass du ihm deine grundlose Barmherzigkeit erweist und der mittlerweile geduldig die Reaktion auf vergangene Taten erduldet, die aber gleichzeitig respektvolle Ehrbietung mit dem Herzen, den Worten und dem Körper darbringt, solch ein Mensch ist sicherlich in der Lage, befreit zu werden, denn das ist inzwischen sein rechtmäßiger Besitzanspruch geworden. Ich möchte noch einmal den Text wiederholen, weil er ein bisschen verschachtelt ist und mit vielen Nebensätzen. Mein lieber Herr, jemand, der ganz aufrichtig darauf wartet, dass du ihm deine grundlose Barmherzigkeit erweist und der gleichzeitig die Reaktion auf vergangene Taten erduldet und die respektvolle Ehrbietung darbringt, mit dem Herzen, den Worten und dem Körper, solch einer ist sicherlich befähigt, Befreiung zu erlangen, denn das ist inzwischen zu seinem rechtmäßigen Besitzanspruch geworden. Dies ist ein Text aus dem 10. Kanto, 14. Kapitel, ein Text, den Srila Prabhupada kommentiert in dem Nektar der Hingabe, und deswegen wollte ich euch diesen Kommentar aus diesem Werk vorlesen. Im 10. Kanto, 14. Kapitel, Vers 1, oder nee, Vers 1. Das heißt, man kriegt drei Briefe vom Tod. Der erste Brief geht an die Augen, wenn die weggehen. Der zweite Brief geht an die Haare, wenn die weggehen. Und der dritte Brief geht an die Zähne, wenn die ausfallen. Dann naht der Tod. Haribol. Im 10. Kanto, 14. Kapitel, Vers 8, heißt es weiter: Mein lieber Herr, jeder, der ständig darauf wartet, dass du ihn mit deiner grundlosen Barmherzigkeit segnen mögest und er weiter die Auswirkungen seiner vergangenen Missetaten erleidet, während er dir aus dem Innern seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung erweist, ist sicherlich geeignet, befreit zu werden, denn dies ist sein rechtmäßiger Anspruch geworden. Und diese Aussage des Srimad Bhagavatam sollten alle Gottgeweihten als Richtlinie betrachten. Ein Gottgeweihter sollte nicht sofortige Befreiung von den Reaktionen auf seine vergangenen Missetaten erwarten. Keine bedingte Seele ist von solchen durch Reaktion hervorgerufenen Erfahrungen frei. Denn materielles Dasein bedeutet nun einmal fortgesetztes Leiden oder Genießen aufgrund unserer vergangenen Handlungen. Wenn man seine materiellen Handlungen beendet hat, gibt es keine weitere Geburt mehr. Dies ist aber nur möglich, wenn man mit Krishna bewussten Tätigkeiten anfängt. Denn solche Tätigkeiten rufen keine Reaktion hervor. Sobald man daher in Krishna-bewussten Tätigkeiten die Vollkommenheit erreicht hat, wird man nicht wieder in der materiellen Welt geboren. Ein Gottgeweihter, der von den Reaktionen auf seine Handlungen noch nicht völlig befreit ist, sollte daher fortfahren, im Krishna-Bewusstsein ernsthaft zu handeln. Auch wenn mancherlei Hindernisse auftreten mögen. Wenn sich solche Hindernisse in den Weg stellen, soll man einfach an Krishna denken und seine Barmherzigkeit erwarten. Das ist der einzige Trost. Wenn der Gottgeweihte seine Tage in diesem Geiste verbringt, ist es sicher, dass er in der Zukunft zum Reich des Herrn befördert wird. Durch solches Handeln verdient er sich sein Anrecht, in das Königreich Gottes einzutreten. Das genau in diesem Vers gebrauchte Wort lautet Dayabhag. Dayabhag bezieht sich auf einen Sohn, der rechtmäßige Erbe des Eigentums seines Vaters wird. In ähnlicher Weise wird ein reiner Gott Geweihter, der bereit ist, alle möglichen Schwierigkeiten bei der Erfüllung Krishna bewusster Pflichten auf sich zu nehmen, rechtmäßig dazu befähigt, in das transzendentale Reich einzutreten. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Askatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Vanchakalpataru Vaishya Kripa Sindhu Vaivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mein lieber Herr, jeder, der ständig darauf wartet, dass du ihn mit deiner grundlosen Barmherzigkeit segnen mögest und erweitert die Auswirkung seiner vergangenen Missetaten erduldet, während er dir aus dem Innern seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung erweist, ist sicherlich geeignet, befreit zu werden. Denn dies ist sein rechtmäßiger Anspruch geworden. Diesen Kommentar, den wir gehört haben, wird gegeben in diesem Werk der Nektar der Hingabe. Der Nektar der Hingabe ist eine systematische Arbeit von Srila Rupa Goswami, der zeigt, wie eine bedingte Seele ganz allmählich in verschiedenen Kramas oder Stufen in das ewige Königreich Gottes Einlass finden kann. Es wird dort über 64 Ausübungen gesprochen, die einem helfen, allmählich geläutert zu werden, sodass man auf die Stufe kommt, wo unsere Atmarati, das heißt unsere Liebe, die tief im Herzen ja für Krishna da ist, für Gott da ist, dass die zur vollen Blüte kommt. Und das ist eine richtige Schule. Ich muss immer lächeln, Novalis, der war, glaube ich, ein deutscher Dichter, hat gefordert, wir brauchen eine Schule für Liebe. Das ist die. Hätte ein bisschen mehr forschen können, vielleicht noch ein bisschen länger leben können und sich mehr mit dem Vaishnavatum auseinandersetzen können, dann hätte er Zufriedenheit gesprochen. Er hat auch den Vers gesagt, den Höchsten wollen wir verehren, aber sein Name fehlt uns. Hare Krishna. Alles Hinweise im Denken der Menschheit, die zum Königreich der Bhakti führen, der Hingabe zu Krishna. So, in diesem Werk nun gibt es eine Section, ein Department, könnte man sagen, wo Prinzipien gegeben werden, die uns also helfen, diese Liebe zu entfesseln oder zu befreien und auf Krishna zu richten. Und es ist interessant, dass innerhalb dieses Bereiches, dieses Abschnittes in diesem Werk, in dieser Bhakti-Universität, könntet ihr sagen, ein ganz interessantes Prinzip gegeben wird, was wir heute in dem Text betrachten können. Nämlich, dass ein, wie wir uns, mit welcher Haltung wir durch unser Leben durchgehen können, um Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Was soll unsere innere Einstellung sein, unsere Haltung, während wir durch unser Leben hindurchgehen? Das ist interessant. Besonders wird hier behandelt, wie wir mit den unerwarteten Schicksalsschlägen umgehen sollen, den Dingen, die in unserem Leben geschehen, ob sie nun sogenannt gut sind oder sogenannt schlecht sind. Wie gehen wir damit um? Die Antwort, die gegeben wird auf diese sehr wichtige und sagen wir mal sehr pragmatische Frage, ist, wir sollten verstehen, warum die Dinge sich so ereignen, wie sie sich ereignen. Warum alles, was geschieht, sozusagen im Plan des Herrn ist. Und zwar liegt das an unseren vorher ausgeführten Handlungen, unseren Karma. Wir bekommen jetzt die Reaktion darauf. Die Guten, die uns zum Jubeln bringen, und diejenigen, die wir aufgrund unserer dualistischen Mentalität als eher schlecht einstufen würden. All das haben wir selber verursacht. Ein Devotee hört auf, außen Fehler zu suchen oder sogar die Dinge, die außen sind, total mit gut und schlecht zu betiteln. Er weiß, das kommt im Strom meines Karmas. Ich will aber aufhören, materielle Tätigkeiten auszuüben, denn diese materiellen Tätigkeiten und ihre Reaktion binden mich an fortgesetztes materielles Dasein. Was ich tun will, ist, ich will anfangen mit spirituellen Tätigkeiten. Es ist interessant, wie ein Devotee das tun möchte. Rit, Vag und Vapurbir. Auf dreierlei Weisen will er spirituellen handeln. Zuerst einmal vom Herzen. Es soll keine falsche Show sein. Es muss von Herzen kommen. Von Herzen und dann mit Worten. Er spricht darüber, über seine Verwirklichung. Und dann mit dem Körper. Diese drei Dinge müssen beschäftigt sein. Sind diese drei Dinge bei dir beschäftigt, Vraj Mohan? Das Herz, deine Worte, dein Körper, ist das in spirituellen Tätigkeiten beschäftigt? So fragt sich der Devotee. Ich nehme an, bei dir ist es zu einem großen Prozentsatz beschäftigt, weil du unser Vorbild bist. Aber diese Fragen sollen wir immer wieder stellen für uns. Handle ich auf der spirituellen Ebene und kommt das von Herzen? So wird also die Einstellung gegeben. Der Devotee sieht den Strom der Ereignisse, der an ihm vorbeizieht, als durch sein eigenes Tun verursacht. Das Universum erfüllt ihm sozusagen seine Anfragen, um das mal modern auszudrücken. Und jetzt hat er aber die Entschlossenheit auf der spirituellen, das heißt der spirituellen, der Krishna-bewussten Ebene zu handeln, und dazu fängt er an, mit Herzen, Worten und Körper Krishna zu dienen. Und das heißt, dass ein Devotee, der eine solche, sagen wir mal, Haltung einnimmt, der Beobachter seiner eigenen, des Lebens, das da kommt, der lernende Beobachter sogar, und der gleichzeitig mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt ist, dass der ins Königreich Gottes gehen wird, der kriegt das Anrecht. Wir mögen durch viele Dinge hindurchgehen. Gestern habe ich einen Anruf gekriegt von jemandem, den ich als den Traum Brahmachari ansah. Brahmachari ist ein im Zölibat lebender Mönch. Dieser Anruf hat mich für 5 Minuten einigermaßen in Sprachlosigkeit versetzt. Er hat mir nämlich mitgeteilt, mit einem gewissen unruhigen, nach Sicherheit suchenden Ton in der Stimme, ich werde jetzt heiraten. Haribo. Und in dem Augenblick, wie er das gesagt hat, fiel mir dieser Vers ein. Der junge Mann hat nicht damit gerechnet, dass er einmal heiraten würde und vielleicht von strampelnden Kindern umgeben sein würde, mit denen er sehr viel zu tun hat, für 20 Jahre seines Lebens. Aber das kommt auf ihn zu, als etwas, was durch seine eigenen Tätigkeiten verursacht ist. Der Devotee weiß, Yes, das ist der Strom des Lebens. Das heißt, durch das Karma ist bereits festgesetzt, welche Frau ich oder welchen Ehemann ich erhalte in diesem Leben und was für ein Maß an Glück und Leid mir beschieden ist. Er weiß, das kommt jetzt. Mein Auftrag wird gerade erfüllt von dem kosmischen Botendienst, dem Karma. Es hat geklopft an der Tür. Das bestellte Paket ist da. Ich habe das selber zu verantworten und ich werde die volle Verantwortung dafür nehmen. Gleichzeitig will ich aber weiter fortfahren mit meinen spirituellen Tätigkeiten. Das ist mir sehr wichtig. Mein spirituelles Ziel in diesem Leben konsequent weiter zu verfolgen. Ganz gleich, was mir beschieden ist durch die Ereignisse meines Lebens. So ein Devotee geht also voll und ganz zurück zu Krishna. Halt! Stimmt das? Stimmt das, was gerade gesagt worden ist? Reicht das schon aus? Nein, das reicht nicht aus. Ich habe euch hinters Licht geführt. Es ist noch ein zusätzlicher Faktor wichtig. Eine zusätzliche Haltung, die ein Devotee einnimmt. Nämlich, dass er gleichzeitig um die Barmherzigkeit Krishnas betet. Und heute, morgen, möchte ich meine Vorlesung ganz unter diesen Stern stellen. Die Barmherzigkeit Gottes. Was das bedeutet im Krishna-Bewusstsein? Gibt es etwas, wie wir sie erlangen können, oder ist sie ganz und gar grundlos? Wie können wir, oder ist es möglich überhaupt, zu diesem wichtigsten Prinzip des spirituellen Lebens Zugang zu bekommen? Srila Prabhupada hat einmal gesagt, dass es ein aktives Prinzip im spirituellen Leben geht. Zum Beispiel beim Autofahren ist das aktive Prinzip die Verbrennung von Treibstoff. Bei einer Ehe gibt es ein aktives Prinzip, die Zuneigung und der Einsatz, der von beiden Partnern gegeben wird. Bei einer Freundschaft gibt es aktive Prinzipien, die das Ganze tragen und ohne die das gar nicht von weg, also gehen kann. Stell dich mal vor, ein Auto ohne Treibstoff oder ein Auto, wo die Zündkerzen rausmontiert sind, wo also nicht diese Verbrennung stattfinden kann. Das kann sich nicht bewegen. Das ist nur der Schatten eines Autos. Ein Autofahrt. So gibt es im spirituellen Leben auch ein aktives Prinzip, was das Ganze trägt. Und dieses aktive Prinzip ist Barmherzigkeit. So hat Prabhupada gesagt. Das aktive Prinzip im spirituellen Leben ist Barmherzigkeit. Wir können nicht durch eigene Bemühung ins Königreich Gottes aufgehen. Dort kommen keine Partystürmer rein, die da, oder Diskothekeinbrecher, oder wie nennt man das in dieser Welt, die mit eigener Kraft da reinbrechen. Die spirituelle Welt kommt man durch Einladung. Komm, ist an der Zeit. Die Bewohner der spirituellen Welt schlafen nicht. Krishna schläft nicht. Yogamaya schläft nicht. Sie sehen die Bemühung und an einem bestimmten Punkt. Deujite, Deujite heißt komm, ist ein serbisches Wort. Serben ist eine sehr klangvolle Sprache. Komm, diese Einladung ist wichtig. Yes? So, Krishna wird als Karuna Sindho bezeichnet, als derjenige, der von Karuna erfüllt ist. Karuna heißt so viel die Barmherzigkeit, aber eine qualifizierte Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, sagen wir mal, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte dir meine Barmherzigkeit zeigen, Ram Gopal, werde ein Brahmachari, dann würdest du sagen, diese Barmherzigkeit, die ist aufgesetzt, das passt jetzt nicht zu meiner momentanen Planung. Barmherzigkeit, die aufgesetzt wird und aufgezwungen wird auf jemanden, ist nicht richtige Barmherzigkeit. Karuna bedeutet eine sehr spezielle Art von Barmherzigkeit. Eine Barmherzigkeit, die nicht störend ist, sondern erhebend, nämlich Mitgefühl. Krishna hat Mitgefühl. Er kann sich hereindenken in die Situation und seine Barmherzigkeit hat deswegen diese spezielle Eigenschaft, dass sie, wie man in Norddeutsch sagt, sitzt. die passt in die Situation hinein. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, oder die Erläuterung für diese Barmherzigkeit ist, jemand, der nicht in der Lage ist, das Leid eines anderen zu ertragen, er ist wahrlich voller Mitgefühl. Es wird gesagt, dass Krishnas Mitgefühl zu den bedingten Seelen sich so ausdrückt, dass er sieht, dass sie alleine nicht den Weg zurück in die spirituelle Welt kommen und dann in zwei Formen erscheint in dieser Welt, um den bedingten Seelen zu helfen, ihren Weg zu finden durch die Verwirrungen und Verästelung ihres Lebens. Zunächst einmal als die Überseele, der Chaitya Guru, der Guru im Herzen, der allerlei Arrangierungen macht, und dann als der spirituelle Meister, der sich außerhalb manifestiert und uns Unterweisung erteilt und auch spirituelle Kraft vermittelt, diese Unterweisung auszuüben. Das heißt, transzendentale Dichter sind nicht in der Lage, ausreichend Dankeschön zu sagen zu dir, Krishna, der du auf diese Weise in dem Herzen, im Leben der bedingten Seelen erscheint, als die Überseele, die die Wege aller lenkt, und als der reine Gottgeweihte. Krishnas Barmherzigkeit hat aber noch eine andere Eigenschaft. Wir hatten gehört, die Eigenschaft des Mitgefühls. Krishna kann mit uns fühlen, sich hereindenken und spezifisch für unsere Situation uns helfen. Er schießt also nicht an uns vorbei. Er hat aber noch eine andere Qualität, Krishnas Barmherzigkeit. Sie heißt, Rupa Goswami erzählt, ist Vajanya. Vajanya heißt übersetzt in unsere Sprache so viel wie großzügig. Krishna gibt mehr, als wir verdient haben. Großzügig ist jemand, der mehr gibt, als man verdient hat. Krishnas Barmherzigkeit setzt sich also über reine Justice, Gerechtigkeit hinweg. Als Krishna in dieser Welt erschien, gab er den Brahmana-Geweihten Spenden. Und es heißt, dass er von jedem einzelnen seiner Paläste, Krishna hatte 16.108 Paläste, stell dich mal vor, von jedem einzelnen seiner Paläste gab er am Tag 13.054 Kühe. Materielle Wissenschaftler fragen sich, 16.108 mal 13.054, wo sollen die denn alle weiden, diese Kühe? Aber wir müssen hier verstehen, wir haben es mit Gott zu tun, der Raum schaffen kann und Raum reduzieren kann und für den die Raumgesetze, die Gesetze von Raum und Zeit flexibel ausgedehnt werden können, wie ein Kind, was eine Gummistrippe ausdehnt. Kein Problem. Krishna hat diese Möglichkeit. Krishnas sehr großzügige Natur wird jedoch ganz besonders sichtbar in einem Avatar, einer Inkarnation, die in dieser Zeit, in diesem Zeitalter, in dem wir leben, erschienen ist. Die vedische Zeit geht zyklisch voran und da kommen immer wieder Zeitalter, die sich so wiederholen, wie, sagen wir mal, ein etwas, was auf einer sich kreisenden Scheibe steht. So kommt immer wieder das Kali-Yuga herbei, das Satya-Yuga, das Dwarpa-Yuga und das Treta-Yuga. Wir leben im Kali-Yuga und in diesem Kali-Yuga sind die Menschen sehr, sehr von einer, seid jetzt bitte nicht verletzt, von einer spirituellen Perspektive sehr unglückselig. Das Schlimmste ist ihre chronische Faulheit für spirituelle Bemühungen. Und das Zweite, ihre chronische Anhaftung an Dinge, die nichts mit spirituellem Leben zu tun haben. Diese beiden Dinge werden gesagt. Es ist sehr unglückselig. Chronisch ist diese Unglückseligkeit ist chronisch geworden. Wir sehen das in der Verbreitung einer spirituellen Bewegung, wo wir natürlich viele Menschen treffen. Die meisten Menschen wollen einfach eine Pille haben, einen Vorgang, den sie für ein paar Tage tun, und dann sind sie erleuchtet. Ein Guru, der sie berührt auf dem Kopfe, pläng, also ich will es nicht so ausdrücken, der eine instante Erleuchtung verschafft. Ein Vorgang. Das ist so die Menschen. Ich war jetzt einen Monat in einer ayurvedischen Klinik. Also ich war nicht drin, aber ich besuchte sie jeden Tag. Und hatte so liebenswürdige Patienten aus Arabien, die also mit mir saßen nicht im gleichen Dampfbad, aber dampften sich ab nach mir oder vor mir, je nachdem wie die Zeiten ausgehen. Und ich kann mich erinnern, ich saß dann mit dem Doktor da und die kamen dann aus Libanon vorbei. Und der Doktor fühlte den Puls und sagte, sie haben schon wieder das Falsche gegessen. Keine Sweets, bitte. Keine tiefgefrierten, wie sagt man, deep fried, frittierten Gerichte. Wir können sonst die Anwendung nicht vornehmen. Das ist schädlich, wenn man Virechan auf einen Menschen gibt, der falsch gegessen hat. Das kann total ins Gegenteil abgehen. Die ayurvedische Behandlungsweise hat zwar weiche Hände, aber die weichen Hände sind unglaublich machtvoll. Und dann waren da diese netten Leute, also das war so, keine Sweets. Und dann haben sie geweint, so stark gemeldet. Und keine, nicht mal Pakoras, wir essen ja schon kein Fleisch mehr. Und dann sagte der Doktor so, Mann, und kein Kokosnusssaft. Nicht mal Kokosnüsse. Nein, sagte der Doktor, es ist Kaffa. Kaffa heißt schwer, zu schwer. Was? Kokosnusswasser ist schwer? Das ist leicht, leichter als eine Feder. Das verdaut man wie, und so weiter. Und als sie dann fertig waren, sagte ich zu denen, ich bin ja auch ein Patient, jetzt setzt euch mal hin. Lasst uns, man kriegt nicht die Gesundheit, indem man einfach klack macht und dann ist alles da. Das ist der Fehler unserer Zivilisation, dass wir diese falschen Versprechungen geben. Man muss sich bemühen. Auch im spirituellen Leben müssen wir aus eigenem Antrieb, aus eigenem Herzen unser Bestes zu Krishna geben. Wir müssen uns sogar hingeben. Haribol. Anders geht es nicht. Genau wie beim Arzt. Geht nicht. Man könnte eine Lügenpropaganda machen. Ja, hier, trag einfach den Kristall auf dem Kopfe, dem Scheitelchakra, und das geht dann richtig rein und tut das Anahata-Chakra erweitern, und dann kreist das wie ein Strudel in dir und alles ist klar. Aber das geht nicht. Das ist eine Verkaufstechnik von Menschen, die schlau die chronische Krankheit des Kali-Yugas aufgedeckt haben. Diese Faulheit, sich einzusetzen. Aber es gibt Hoffnung. Auch für die Patienten, die nicht die Behandlungsweise so richtig können oder wollen. In dieser Zeit ist Krishna in einer besonderen, das heißt einer höchst großzügigen Inkarnation erschienen. Er ist großzügig, das heißt, er achtet nicht auf die Qualifikation. Er ist als Chaitanya Mahaprabhu erschienen und hat einen ganz besonderen Vorgang gegeben, nämlich das Singen der heiligen Gottesnamen. Die Prema Kirtans von Chaitanya Mahaprabhu sind total denkenswürdig. Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, hat einmal vor der Hauptstadt von Goda einen Kirtan begonnen. Und Millionen von Leuten sind dort erschienen. Wie Bienen, die den Duft eines geöffneten Honigglases wahrgenommen haben. und haben dann an dem Kirtan teilgenommen und mitgechantet. Die Devotees, die so mitgechantet haben, sind ermächtigt worden von transzendentaler Liebe zu Gott. Es wird beschrieben, ich möchte etwas zu Damodar sagen, was man vielleicht in einer Pantomime darstellen kann. Die waren so begeistert, die Devotees, dass sie die Bäume umarmt haben. Kennt ihr das? Wenn man wirklich froh ist, dann könnte man die Welt umarmen. So sagt man ja auch in Deutsch. Sie haben die Bäume umarmt und dann haben sie, ja, wollten sie mit den Bäumen tanzen, haben gewaltige Bäume entwurzelt. Wo kam die Kraft her? Hare Krishna. Von diesen Prema-Kirtans, diesen Liebesgesängen, könnte man sagen. Das ist vielleicht jetzt nicht die gute Übersetzung, weil das so ein bisschen an die deutsche Minne erinnert, die Walter von der Vogelweide und so. Also diesen Chanten der heiligen Namen, die von ekstatischer Prema erfüllt waren. Es hat die Menschen ermächtigt. All die Unreinheiten in ihrem Herzen, kleinen Verstockungen und die verstopften Kanäle im Geiste, all das ist durchgereinigt worden und sie sind ekstatische Liebende von Krishna geworden und geblieben für das ganze Leben. Es heißt, dass diese, die einmal nur in einem Kirtan von Lord Chaitanya teilnahmen, nach ihrem physischen Dasein in die spirituelle Welt gehen. Chaitanya Mahaprabhu hat mit diesen Kirtans das ganze Universum ausgeleert. Auch für uns ist dies sehr wichtig. Diese Qualifikation ist, dass ein Devotee frei werden muss vom falschen Ego. Wenn du ein Geschenk bekommst und du hast Löcher, sagen wir mal, du kriegst einen Fruchtsaft und du hast Löcher in deinem Topf, in dem du den aufnimmst. Oh, hier rein bitte, ein Fruchtsaft. Dann läuft das alles wieder raus. So ist es auch, dass jemand, der spirituellen Fortschritt macht, ganz wichtig darauf achten muss, dass seine Demut größer wird. Ich habe hier ein Lied von Bhaktivinod Thakur. Das Lied fängt so an. Wenn dein Geist tief versunken ist in das Chanten der heiligen Namen, dann wirst du die Qualifikation bekommen, ständig den heiligen Namen zu chanten. Ich sagte, wie soll man tief versunken sein im Chanten? Werde demütiger als ein Grashalm. Vergesse nicht, dass du eigentlich arm bist. Und gebe dein falsches Ego auf. Werde so duldsam wie ein Baum. Du solltest vergeben und du solltest auch erdulden. Gebe Gewalt auf von deinem Herzen. Es gibt zwei Arten von Gewalt, dass man jemandem was Böses antun will. Aber die feinstoffliche ist, dass man neidisch auf jemanden ist. Lerne es in deinem Leben, für andere zu sorgen und andere aufzubauen. Nurturing heißt so viel wie nähren oder vielleicht auch, man sagt ja auch Aufbaukost, aufzubauen. Lebe, ohne andere in Sorgen zu versetzen. Erweise anderen Gutes. Und vergess für einen Augenblick dein eigenes Glück dabei. Nun sagt er, eine große Seele, die all diese Eigenschaften hat, sollte jedoch nicht stolz werden. Oh, ich habe so viele heilige Eigenschaften, super. Nein, der Devotee sollte bemüht sein, Position und Prestige aufzugeben und immer in seinem Herzen frei von Stolz bleiben. Der Devotee weiß, Krishna weilt im Herzen aller Lebewesen. Wenn du das weißt, solltest du in angemessener Weise anderen Ehre erweisen. und fest auf ein Lied zu hören. Demut, Barmherzigkeit, Rücksichtnahme auf was andere betrifft und Position aufzugeben. Das sind die vier Eigenschaften, die nötig sind, um das Gotteslobpreisen zu machen. Kirtan, Kirtan heißt Glorification, Verherrlichung Krishna. Bhakti Vinod Thakur kommt weinend zu den heiligen Lotusfüßen des Herrn und sagt: O mein Herr, wann wirst du mir diese Qualifikation geben, so dass ich Krishna Kirtan, die Verherrlichung Krishnas, machen kann? Hare Krishna. Wer in solcher Haltung chantet, demütig, duldsam, vergebend, er kann ganz leicht Liebe im Herzen erfahren durch das Singen der heiligen Namen. Geht ganz einfach. Ja, wenn man das tut, geht es einfach. Das zu tun, geht nicht immer einfach, aber wenn man das tut oder sich nur bemüht in diese Richtung, sich als so seine persönliche Charakterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, in diese Richtung, dann geht es voran. Es ist einfach, ein großer Mann in dieser Welt zu werden oder eine große Frau. Man braucht nur ein bisschen Muskeln in der Ellbogengegend und im Rückenmark zu haben und ein bisschen fies sein, dann geht es relativ schnell. Es ist aber sehr schwierig, ein demütiger Diener zu werden. Doch das ist wichtig. Denn die Barmherzigkeit Gottes fließt nur zu jemandem, der sich in die richtige Position begibt. So einfach. Du kannst dich nicht auf den Berg setzen und erwarten, dass ein Fluss zu dir kommt. Wo kommt denn hier das Wasser? Wo ist denn mein Brunnen ist leer. Ja, geh nach unten. Da unten ist das Wasser. Das sucht sich einen tiefen Level, das Wasser. So ist es auch im spirituellen Leben. Wir sollten das nie vergessen bei unserer Entwicklung. Progress, Fortschritt, bedeutet nicht Fortschritt nach oben. Fortschritt, um demütiger, um anderen das zu zeigen und um die Vaishnava-Etikette 1000 Mal zu brechen in der Sekunde und stolz als Naseweiß durch die Gegend zu spazieren. Fortschritt bedeutet, nach unten zu gehen. Und das ist sehr schwierig, weil das falsche Ego dagegen sich wehrt. Ein richtiger Mensch, der wirklich weiß um diese Dinge, die Barmherzigkeit betreffen, das aktive Prinzip im spirituellen Leben, er wird versuchen, demütiger zu werden. Darüber hatten wir gestern ein bisschen gesprochen. Es gibt noch eine andere Meditation, die uns diese Barmherzigkeit, die Schleusen der Barmherzigkeit öffnet. Ich bin gerade beim heiligen Namen. Die großen Acharyas sagen, dass Krishna keine barmherzigere Form hat als den heiligen Namen. Wir haben von ein paar barmherzigen Formen gehört, nämlich seinem Erscheinen als Herr im Herzen, der uns begleitet. Sein Erscheinen als ein reiner Gottgeweihter, dem wir begegnen dürfen. Krishnas Barmherzigkeit ist aber besonders da, dass er im Kali-Yuga kommt und das Chanten der heiligen Namen verbreitet. Nun, um das Chanten zum heiligen Namen, des heiligen Namens zu einer freudvollen Eigenschaft zu machen, sind drei Meditationen sehr wichtig. Während du chantest, meditiere über die spirituellen Eigenschaften von Krishnas heiligen Namen. Versteh, Krishna ist identisch mit dem Namen. Während du chantest, erkläre deinem Geist etwas. Vor ein paar Tagen saß ich mit einem Devotee zusammen, der nicht ganz beim Chanten war, weil sein Geist irgendwo anders war, in einer Kleinstadt vielleicht von Europa oder ich weiß nicht genau wo, aber man spürte, er war nicht da. Die Acharyas sagen, erkläre deinem Geist vorher, bevor du chantest, die Bedeutsamkeit des Chantens. O Krishna, bitte beschäftige mich, O Radha, He Radhe, Hey Krishna, bitte beschäftigt mich in eurem hingebungsvollen Dienst. Der Geist muss dabei sein. Und die letzte Prayer, bete mit einem inneren Gefühl des Lamentation, einem Wehengefühl. Krishna, ich bin noch in der materiellen Welt, wie man deutlich sehen und spüren kann. Ich bin nicht einverstanden mit diesem gefallenen Zustand. Bitte nimm mich. Man sollte meditieren über die Eigenschaften von Krishna. Bhaktivinoda Thakur sagt, Krishna hat eine Eigenschaft, er ist wie ein Doktor. Für diejenigen, die Herzschmerzen haben. Krishna is just like a doctor for those whose hearts are ailing. Herzbeschwerden haben. Krishna ist wie ein Doktor. Er ist sehr erfahren darin, die Krankheit des materiellen Daseins zu heilen. Wie macht er das? Er verteilt den Nektar der ekstatischen Liebe zu all den ihm feindlich gesonnenen Seelen. Und so nimmt er sie ganz allmählich zurück in sein eigenes vertrauliches Königreich. Krishna erscheint so und gibt durch das Singen des heiligen Namens Liebe zu einem. Wenn man das richtig macht, kommt Liebe zu Krishna in einem auf. Der Doktor weiß die Medizin. Sehr, sehr barmherzig. Lord Chaitanya, Krishna erscheint als Lord Chaitanya und verteilt diesen heiligen Namen. Sehr, sehr barmherzig. Wir sollen Krishnas Barmherzigkeit niemals den Rücken kehren, sondern ganz im Gegenteil auf sie zulaufen und alles versuchen in unserem Leben, dass wir sie nehmen können und in das Herz, was frei von Löchern ist, hineinbringen können. Der letzte Tipp, was die Barmherzigkeit Krishnas betrifft, wird von Srila Prabhupada gegeben. eigentlich wiederholt er etwas. Prabhupada beschreibt, wie Krishna sehr barmherzig war zu einem Sterbenden, Großvater Bhishma. Großvater Bhishma lag auf seinem Sterbebett. Sehr rührende Geschichte. Sehr viele Dinge geschahen auf dem Sterbebett. Ich möchte euch eins so als Einleitung sagen. Er lag da und er blutete aus 64 tiefen Wunden, nicht Schürfwunden, tiefen Pfeilwunden. Von Pfeilen, die zum Teil durch seinen Körper gegangen waren. Eigentlich eine Größe, 64 Stück. Er lag tödlich verwundet da. Und er war eine große Seele, die sich über den Schmerz hinwegsetzte. Der lag dort und wartete darauf, dass Krishna vor ihm erscheinen würde. Krishna erschien in dieser letzten Stunde, ein paar Stunden vorher, und brachte die ganzen Weisen des Universums mit und sagte zu Bhishma, bitte erkläre du Dharma. Bhishma fing an zu erklären. Dharma, dies und das, Vanasham Dharma, Vanadharma, Ashram Dharma und so weiter. Plötzlich hörte man ein hysterisches Lachen, was bald zu einem hysterischen Schluchzen wurde im Hintergrund. Alle drehten sich um und sahen die Prinzessin Draupadi, die völlig in Tränen aufgelöst lachte und weinte. Und ihr Mann, Jüdisch, dir ging hin, das ist eine ernsthafte Situation. Warum? Was ist los in dir? Kannst du dich nicht fassen? Draupadi rief aus, dieser Mann, dieser Mensch redet jetzt über Dharma? Wo war denn sein Dharma, als ich entkleidet wurde in der Versammlung mit den lustvollen Männern? Ich habe ihn angerufen und ihm gesagt, verhindere dieses Unrecht. Und er hat sich weggedreht. Und jetzt will er über Dharma sprechen. Und dann sank sie zusammen. Bhishma, sagte, Prinzessin, höre mir zu. Damals, als ich in der Versammlungshalle dich nicht beschützte und schwieg, war ich ein gekaufter Mann. Und mein Blut war verunreinigt durch die Speise, die ich von Duryodhana aß. Aber jetzt sind die Pfeile und haben das ganze Blut ist rausgelaufen. Dieser ganze Dreck ist aus meinem Bewusstsein raus. Und jetzt kann ich über Dharma sprechen. Hör sehr gut zu. Und dann fing er an. Anyways, Krishna war erschienen. Als Bhishma, Großvater, seine Diskussion zu Ende brachte, schaute er mit liebendem Blick auf Krishna. Krishna sah ihn an. Und jetzt fangen wir an vorzulesen. Bhishma war sehr begierig, Krishna anzuschauen. Und deswegen war auch Krishna dort erschienen. Als er sah, in was für eine Verfassung Bhishma war, begann Krishna zu ihm zu sprechen, mit Tränen in seinen Augen. Es war nicht nur so, dass er in Tränen ausbrach, nein, er vergaß sich vor Mitgefühl. Krishnas Mitgefühl übermannte ihn also. Gott weint davor, seinen Devoti in so einem, ich meine, es ist ja nicht einfach, 64 Pfeile, seinen Devoti in so einer Situation zu sehen. Er weint. Ihm ist das nicht gleichgültig. Er kann sich nicht mehr fassen. Und deswegen heißt es hier, statt deswegen direkt Krishna Ehrbietung darzubringen, bringen Devotis seiner mitleidsvollen Natur Ehrbietung dar. Weil, eins muss man wissen, weil Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, ist es sehr schwierig, sich an ihn zu wenden. Aber die Devotis ziehen den Nutzen aus seiner mitleidsvollen Natur, die repräsentiert wird durch Radharani, und beten immer zu Radharani um Krishnas Mitgefühl. Hare Krishna. Das machen die schlauen Devotis. Die wissen, Krishna hat dieses Mitgefühl, diese schwache Seite. Wir sagen ja auch, die weibliche Natur ist, glaube ich, das schwache Geschlecht, sagt man in Deutsch. Ich meine, jetzt kommt gerade eine Revolution und da werden diese Begriffe wahrscheinlich bald nicht mehr existieren in unserem Sprachschatz. Aber so hat man früher jedenfalls gesagt. So Radharani ist die ganz zartherzige, mitleidsvolle Seite des Herrn. Und die Devotees wissen das und sehr ladig gehen zu Radharani, suchen so dann Zuflucht bei dem Höchsten. Ich möchte zusammenfassen. Es ging in dieser Vorlesung um die Barmherzigkeit des Herrn. Es ging darum, dass wir befähigt sind, diese Barmherzigkeit zu erkennen. Da gibt es verschiedene Manifestation von Krishnas Barmherzigkeit, dass er im Herzen gegenwärtig ist und uns trotzdem auch hier begleitet, während wir durchs Leben hindurchgehen, dass Krishna in Form der reinen Gottgeweihten zu uns kommt, wie Srila Prabhupada, die uns aus unserem vorangegangenen Leben in dieses Leben reinbringt, in das spirituelle Leben. Aber die wohl größte Ausmaß an der Barmherzigkeit ist, dass er im heiligen Namen erscheint und sagt, hier bin ich für jeden, der richtig chantet. Es wurde dann noch ein zusätzliches Geheimnis gesagt, was diejenigen, die scharf gehört haben, aufgenommen haben und wohl anwenden werden in ihrem Leben. Gut. Ja, ist meine Vorlesung. Ich hoffe, dass es nicht formell war und so weiter. Noch ein ganz persönliches Wort, bevor ich zum Frageteil komme. Wenn man die Gebete der großen Seelen studiert, merkt man immer, dass sie letztendlich an die Barmherzigkeit Krishnas appellieren. Wenn man dieses Verständnis hat, einfach um diese Mercy, diese Karuna Shakti bittet des Herrn, wird das spirituelle Leben sehr leicht gehen. Es jedoch wichtig, dazu in der richtigen Verfassung zu sein und von dem gewissen unangenehmen Eisberg des Ahankaras herunterzukommen. Hare Krishna. So, sind irgendwelche Fragen hierzu? Ein atemloses Schweigen begrüßt den Vortragenden. Warum schweigt ihr? War es an euch vorbei? Als Prabhupada in den Westen gekommen ist, hat er ein Gebet geschrieben. Gerade bevor er aus dem Schiff ausgestiegen ist und seine Mission angefangen hat, hat er gesagt: Mein Herr, du bist der Puppendirektor und ich bin die Puppe. Bitte zieh jetzt die Fäden. Ich bin hilflos. Ich habe mich in diese Situation begeben. Ich bin jetzt hier in Amerika. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die westlichen Menschen jemals das Krishna-Bewusstsein annehmen sollen. Aber du musst mich jetzt die richtigen Bewegungen machen lassen. So sagt es der Devotee im spirituellen Leben: Krishna, hier bin ich. Meine Sinne sind nicht unter meiner Kontrolle und mein Geist ist völlig abgeneigt, eine spirituelle Autorität anzunehmen. Sehr unabhängig. Bitte komm du jetzt in mein Herzen und nimm du die Führung auf. Und das ist Hingabe. Und ein Devotee, der das machen kann, wird Wunder in seinem Leben erleben. Wunder! Es gibt keine Probleme. Das einzige Problem, ich sage es jetzt schon das dritte Mal, ich weiß, ich wiederhole das sehr bewusst. Das einzige Problem, was wir haben, ist: Können wir Krishna akzeptieren? Punkt. Ja, ich hatte zuerst Gaur Shiromani gesehen und dann haben wir den. Diese Person ist doppelt vorsichtig. Oh ja, Gaur Shiromanis Frage ist: der Weg im spirituellen Leben geht nicht darum, berühmt zu werden, anerkannt zu werden, sondern er geht darum, ein demütiger Diener zu werden. Was macht jetzt aber jemand, der berühmt ist? Hat er verspielt? Es gibt eine total nice kleine Prabhupada-Anekdote, die ich euch erzählen möchte dazu. Radhanath Maharaj hatte jetzt in Vrindavan den Peter Burwash getroffen. Peter Burwash ist ein international anerkannter Tennistrainer und inzwischen auch ein Coach für Persönlichkeits... Wie ist das Wort persönlich? Personal Development? Wie sagt man in Deutsch? Ja, ist das nicht nur Persönlichkeitsentwicklung? Personal Development, ihr wisst, diese modernen Bemühungen, Covey und so, also nicht diese Coaches. Und Peter Burwash war am Anfang seiner Karriere ein internationaler Tennisspieler, der Amerika in den Tournaments vertreten hat. Tournaments, wie sagt man in Deutsch? Turniere, ja. Hör genau zu, Rajmohan. Du warst ja auch in diesem bist noch in dem Tennisbereich tätig. Der war also super gut. Zu einem Zeitpunkt in seiner Karriere traf er Srila Prabhupada in Los Angeles und Prabhupada nahm sich sehr viel Zeit und predigte zu ihm und er predigte dann auch über Prinzipien der Gewaltlosigkeit. Ein Devoti tut nicht einmal einer Ameise etwas zuleide. Nun, Im Laufe seiner Karriere kam es zu einem Entscheidungsspiel. Es war im ersten Programm des amerikanischen Fernsehens, wenn es sowas gibt, also in einer wichtigen Sendung. Ich kenne mich nicht aus im amerikanischen Fernsehen. Und da wurde also das live übertragen, wie die sich da gegenseitig den Ball also gar nicht mal zuspielten. Also wie sagt man so? Spielt, hin und her spielen. Im Tennis gibt es eine Regel. Wenn du gewinnen willst, musst du richtig stehen. Gibt wahrscheinlich wie auch ist auch wichtig auf alle Fälle, oder? Richtig zum Ball stehen, danke. Du musst richtig zum Ball stehen. Jetzt hatte der Peter Burwash einen guten Punkt zum Ball wiederkam, aber wo der stand, sind Ameisen über den Weg gegangen. Prabhupada hatte ihn ein paar Tage vorher gesagt, ein Devotee sollte nicht einmal einer Ameise etwas zuleide tun. Und an diesem Punkt war es jetzt, kam jetzt die Entscheidung der Frage. Tritt er beiseite und trampelt nicht auf die Ameisen, also springt nicht auf die Ameisen und verliert wahrscheinlich das Turnier, weil das war so in den Endzügen und man kam nicht bis zu, nicht richtig durch. Nicht? Oder macht er einen Bogen um die Ameisen? Hare Krishna. Und Peter Burwash hat Radhanath Maharaj gesagt, ich habe einen Schritt dann gemacht. Ich bin von den Ameisen weggeschritten, aus der für den Ball am geeignetsten Position, weil ich wusste, ich muss Prabhupada folgen. Alle Kritiken haben gesagt, warum ist der aus seiner Position getreten? Und ich konnte natürlich nicht sagen, weil da Ameisen waren. Und weil ich Srila Prabhupada getroffen hatte und er zu mir das Wissen von Gewaltlosigkeit und das Akzeptieren aller Lebewesen auf der gleichen Ebene gesagt. Das hätte ich nicht sagen können. Ich wäre ja als crazy, als verrückt bezeichnet worden. Nie in meinem Leben, nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde, habe ich diese Entscheidung bereut. Denn ich habe nach den Unterweisungen eines reinen Gottgeweihten gehandelt. Selbst als ich herausgefordert wurde. Und ich meine, der Peter Burwash ist inzwischen so erfolgreich. Ist immer noch sehr, sehr angehaftet zu Prabhupada. Er wollte dem Krishna-Bewusstsein sich anschließen als ein Brahmacharya. Aber Prabhupada hat wie zu vielen Leuten gesagt, nein, du bist, deine Position ist auf dem Tennisfeld. Und da musst du bleiben und von da Krishna-Bewusstsein verbreiten. Was er tut? Und jetzt ist er ein bisschen alt und behäbig. Jetzt ist er eben so ein Personal Development. Ich glaube, es ist nicht eine Persönlichkeitsentwicklung, das ist eine wörtliche Übersetzung. Persönlichkeitstrainer, danke. Persönlichkeitstrainer. Nicht so. So, wenn jemand berühmt ist, Gaura Shiromani, es ist ganz wichtig, dass er übersetzt ruhig weiter. Es ist ganz wichtig, dass er an spirituellen Prinzipien festhält. Manchmal wird man berühmt sogar in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Man kann entweder berühmt werden oder berühmt berüchtigt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des Ruhmes, der einem hier gegönnt wird oder den man hier bekommt. Das ist möglich. Aber gerade dann ist es wichtig, an seinen spirituellen Prinzipien festzuhalten und eben nicht auf die Ameisen zu trampeln, sondern den Schritt von denen wegzumachen von dieser Sache. Das ist ganz wichtig, besonders in Position der Berühmtheit. Ja, ich hatte Vrinda Devi gesehen und dann dich, Adishesh Prabhu.
Ja,
Ja. Für uns Richtigen, ja. Ja, wir sollten über Radha und Krishna hören. Prabhupada war, für ihn war das so wichtig, dass er wusste ja nicht, wie weit er in seiner Übersetzung vom Bhagavatam kommt. Und er hatte schon damals gerechnet, dass er vielleicht im 10. Kanto, wo die Spiele von Radha und Krishna beschrieben werden, also von Radharani indirekt, aber sie ist auch drin, wenn man die Augen hat, sie zu sehen, er hat vielleicht schon geahnt, dass er sie den 10. Kanto uns nicht geben würde direkt, und er hat deswegen ist dann vorgesprintet und hat den 10. Kanto in einer Zusammenfassung als Krishna-Buch gegeben und hat dann in der Erläuterung geschrieben, oder im Klappentext kommt das. Das ist ein Zitat von Prabhupada. Jeder, der die über Krishna hört, wird ein Devotee von Krishna werden. Das ist ganz wichtig, muss man hören, damit man Devotee werden kann. So, es ist wichtig, über Krishna zu hören, über Radha und Krishna zu hören. Jiva Goswami sagt, wann es gefährlich ist. Es gibt bestimmte transzendentalen Spiel von Radha und Krishna, die missverstanden werden müssen, solange man noch nicht über Anatta Nivritti hinaus ist, über das Aufgeben von unliebsamen Aktivitäten. Wenn diese Spiele dann gehört werden von einem unverantwortlichen Präsentator, mögen sich lustvolle Neigung im Körper sogar entwickeln. Erröten vielleicht. Oder irgendwelche Reactions, die wir haben, wenn wir bestimmte Gedanken haben, die man sehen kann. Und wenn man das sieht, sollte man wissen, jetzt ziehe ich das herab auf eine sinnliche Ebene, obwohl das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Was ich erst viel verstehen kann, wenn ich ein bisschen frei von den Pushings der Sinne bin. Man muss da selber dann sehen. Es ist auch wichtig, dass wir in unserer Tradition hören, in unserer spirituellen Schule hören. Jede Schule hat einen ganz bestimmten Angle. Es gibt zum Beispiel die verschiedenen vier Uri-Veden, den Rig Veda. Die Vedasan hat jetzt eine schöne Kassette rausgebracht mit Mantren, die den Raum harmonisieren. Und ich weiß nicht, ob ihr da, habt ihr das Purusha Shukta auch da, denn auf der Kassette? Wo kommt das nochmal genau vor? Purusha Shukta? Ja, denke ich. Vielleicht sogar ausgekoppelt. Naja, da gibt es verschiedene, so für den Rig Veda gibt es verschiedene Schulen, wie man diese Mantren intonieren kann. Und es ist bekannt, wenn du in einer Schule lernst und diese powervollen Klangschwingungen mit denen in Kontakt kommst, kannst du nicht plötzlich in eine andere gehen und statt Saeva Gum Saha sagen Saeva Gum Saha. Denn kommt das alles durcheinander, diese ganzen powervollen Klangschwingungen. Und jemand, der also wechselt von einer Schule in der anderen, bei diesen Vedas, wird als ein großer Apparati betrachtet. Nicht gut. Es wird richtig darauf hingewiesen, man muss auf der Linie bleiben, die einem Krishna gegeben hat. Und so ist es auch, wenn wir hören über Krishna, wichtig, dass wir in der Tradition bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass wir mal vom Brij Basi hören, der da richtig rum Brij Basi sieht. Und also das sind Einwohner Vrindavans, die haben ihre ganz spezielle Angle auf Krishna. Das ist auch schön, aber wir wissen, was wir davon annehmen und was eben für die Brij Basis wichtig ist. Hare Krishna. Adishesh Babu. Ja. 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 Diese Frage ist sehr wichtig und sehr schön auch für unser Leben. Und ich möchte sagen, weil wir langsam, ich sehe gerade, es ist schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, wir werden danach diese Vorlesung beenden. Ich werde noch versuchen, so gut wie ich kann, diese sehr tiefe Frage zu beantworten. Adishesh Prabhu hat gefragt, Bhishma war auf der Ebene, wo er Freundschaft, einen freundschaftlichen Rasa für Krishna hatte, aber trotzdem ließ er sich ja kaufen und handelte in dieser Situation ungerecht und eigentlich undharmisch. Gibt es da einen Hintergrund dafür, ein Grund, warum er das tat? Der Grund wird erklärt. Jetzt. Es ist manchmal so, dass selbst große Seelen in Situationen sind, wo sie sich sogar in einer Weise verhandeln, die nicht verständlich ist. Das größte Beispiel, was gegeben wird, ist, das ist eine lange Geschichte, ich muss es kurz zusammenfassen. Es ging um diesen goldproduzierenden Juwel. Wie? Siamantaka-Juwel. Und da gab es zwei Seiten. Eine Seite, die gegen Krishna intrigierte und Krishna. Und Akrura nun, der große Devotee von Krishna, befand sich plötzlich durch die Wege des Schicksals auf der Seite, die gegen Krishna intrigierte. Ja. Und die Acharyas greifen diesen Vorfall auf, dass manchmal im Leben für uns unverständliche Situationen auftauchen. Deswegen ist es sehr wichtig für uns, ganz gleich, was die Devotees tun mögen, dass wir nicht sie bewerten, denn wir können unglaublich hereinrasseln und in die Nesseln geraten und in die Nesseln setzen. Dies wird gesagt. Der Devotee weiß also, ja, reiner Devotee, ich kann jetzt im Augenblick nicht verstehen, wie der das machen kann. Und ich muss vielleicht meinen respektvollen Distanz jetzt aufrechterhalten. Aber es ist ein großer Devotee. Das ist die sichere Haltung für einen Devotee. Wenn wir jetzt Bhishma zum Beispiel Vorwürfe machen würden, Bhishma, du warst ein Gekaufter, und jetzt unser deutsches Vokabular herbei bemühen, wie wir das jetzt ausdrücken würden in Deutsch, wenn jemand gekauft ist, also ich hätte da entsprechende Worte schon sofort auf der Zunge, würden wir unter Umständen, wenn wir ein großes Weichschnappapparat machen. Das ist unvorstellbar. Wir mögen uns auch manchmal in einer Lebenssituation wiederfinden, wo wir nicht entsprechend unsere Erkenntnisse handeln können. Kennt ihr das? Wo uns plötzlich der Speer des Kompromisses im Herzen und wir denken, hier, ich habe jetzt einen Speer im Herzen, ich müsste ihn eigentlich rausreißen und protestieren, aber und wir treiben dann so auf diesem Brackwasser des Kompromisses dahin in unserem Leben. Das mag sein. Das kann uns sehr wehtun und andere mögen enttäuscht sein über uns, aber das Leben ist schon nicht so schwarz-weiß zu sehen. Und wir machen großer Devotee sein. Vritasura in einem Körper eines Dämonen, der ein Devata, ein göttlichen Menschen bekämpfte und Indra und ihn niederschlug und ihn verhöhnte und verspottete und sagte, du Weichling, plötzlich sagt dieser Dämon, beende mein materielles Dasein, mach es schnell, töte mich jetzt, ich will zurück in die spirituelle Welt, ich will zurück zu Krishna. Hare Krishna. Das gibt zu denken. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Das Leben ist sehr, sehr differenziert. Und wir mögen selber manchmal in einer Situation sein, wo man sagt, ich weiß morgenartig, ich spüre das auch am Morgen, dieses Zwacken im Herzen, ich sollte eigentlich zur Mangelartig kommen. Das ist schon klar. Ich habe das oft genug gehört. Oder wir wissen, ich weiß, Service, wo ist mein Service im Augenblick? Ich bin ja nur auf mich zentriert. Aber es gibt Situationen, wo wir einfach vielleicht nochmal ein bisschen da durch und dann hoffentlich unseren glorreichen Comeback haben. Hare Krishna. Wie Bhishma sagte, ja, damals war mein Blut unrein. Jetzt ist aber nicht mehr in mir drin. Gut, diese Pfeile sind gepriesen. Ich kann über Dharma sprechen, frei. Hare Krishna. Wir wollen hier ein Ende finden. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und auch, dass ihr mitgeholfen habt, den Tag gestern, den Abend gestern, den ganzen Tag gestern zu einer so schönen, tiefen und bereichernden spirituellen Erfahrung zu machen. Ich möchte euch noch einmal ganz bescheiden nahelegen, manche werden von euch ja aufbrechen und so weiterreisen. Bitte seid so gut, weiter Kontakt zu halten. Und bitte seid so gut, uns zu helfen. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn wir so viele sind, macht man das manchmal vergessen, aber wir sind noch ein bisschen unterbesetzt. Und gerade unser Wunsch ist, Seminare zu geben in der Zukunft. Wir haben ein paar Seminargeber unter uns hier, die uns bitte helfen möchten, um zu kommen und den Menschen hier Krishna-Bewusstsein nahezubringen. Und haltet bitte Kontakt, kommt zu den Festivals wie Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag, da kommt eine Woge vom Mercy, vom Altar herunter, ins Herz rein, und wenn man sich richtig hinstellt, richtig zum Ball steht. Ja, und wir haben eine total verwegene Idee, das soll ich noch sagen, danke, du bist sehr gut. Wir haben eine Idee gefasst. Spirituelles Leben wird in einer Analogie dargestellt, nämlich dass man den Ozean von Geburt und Tod überwindet, in dem Boot der Lotusfüße Krishna. Und Ram Gopal hat jetzt sich letztes Jahr, ja, also im Jahre 2000, das ist jetzt schon letztes Jahr, also nach der Kalenderrechnung, bemüht, ein Boot zu finden und hat ein 50 Meter langes Boot gefunden. Wir haben gedacht, dass wir auf dem Boot ein Intensivseminar machen für eine Woche. Wir segeln also. Neue Ideen, neue Herangehensweisen, eine Tradition muss leben. Denk jetzt, Prabhupada hat da auch, wir hatten auch so ein Boot zu Prabhupada Zeiten und das war sehr gebilligt. Und wir wollen jetzt fahren von in der dänischen Gegend durch die dänische Insellandschaft, ne, und wollen das Thema, ich will noch ein bisschen sehen, was für ein Feedback kommt von den Teilnehmern, was sie hören wollen, und will dann, dass wir danach, nach dieser Woche, wirklich das Gefühl haben, wir haben den Ozean des materiellen Daseins übersegelt. Das Boot ist also nur eine sinnbildliche Hilfe für die innere Reise, die wir machen wollen. So, wir wollen mal sehen, ob dafür Interesse ist. Wenn ihr Interesse an diesem Konzept habt, dann möchte ich euch auch gleich sagen, es wird sich in erschwinglichen finanziellen Rahmen bewegen. Das ist gar nicht so teuer, wie man sich das vorstellt, so ein Boot zu mieten. Und ihr braucht auch nicht zu segeln. Also man braucht nur Segelkenntnisse zu haben. Wenn ihr, das ist jetzt die Idee von Ram Gopal, ich muss auch sagen, ich habe das hier, ich finde auch, also neue Herangehensweisen, Gut, und vielleicht gibt es ja welche von euch, die genau so ein Einstieg ins spirituelles Leben sich schon immer gewünscht haben. Wenn ihr interessiert seid, meldet euch bitte bei Ram Gopal, gebt eure Adresse ab und dann schicken wir euch, wenn die Idee noch ein bisschen reift, Material zu. Vielleicht machen wir diese Segelreise auch in einem Tempel und so weiter. Also das ist ein Konzept, was jetzt nur mal neue Dinge geschehen manchmal mit sehr interessanten Ansatzpunkten, die wir haben. Wenn ihr, also wir wissen jetzt noch nicht, ob das auch so werden wird. Das hier war jetzt nur eine Idee, die wir haben. Und wendet euch bitte an Ram Gopal und der hält euch dann auf dem Laufenden, wenn da was passiert in diese Richtung. Gut, dann würde ich vielleicht noch Gaurabhavani bitten, uns kurz eine Orientierung zu geben über den Tag. Hare Krishna.